Lieben, wir machen heute Fortsetzung mit einer Mini-Predigtreihe. Ihr habt wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich mit einer Mini-Predigtreihe angefangen habe. Das war auch schon im Juli. Da ging es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium. Kurzer Rückblick, ein Mann hat zwei Söhne. Einer lässt zu Lebzeiten seines Vaters sein Erbe sich auszahlen. Er will richtig was erleben. Und er zieht los und verprasst sein Erbe. Irgendwann kommt er zur Besinnung und kehrt um, zurück zu seinem Vater. Er bittet um Vergebung, der Vater gewährt Vergebung. Vielmehr erfreut sich sogar und schließt seinen Sohn in die Arme, nimmt ihn wieder in seine Familie auf. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um das Wesen Gottes zu verdeutlichen. Gott ist wie ein Vater. Wie ein Vater, der es kaum abwarten kann, bis derjenige, der sich von ihm abgewandt hat, sich ihm wieder zuwendet. Gott ist wie ein Vater, der mit offenen Armen wartet und mit einem Herzen voller Liebe. Und diese Liebe ist uneingeschränkt und voraussetzungslos, sie gilt jedem. Gucken wir, wie es weitergeht, als wenn wir es nicht wüssten. Ich lese trotzdem Lukas 15, Vers 25 bis 28. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Wie sieht möglicherweise die Reaktion des älteren Sohnes aus? Vielleicht so. Da freute sich der ältere Sohn mit großer Freude. Er lief zu seinem Bruder und fiel ihm um den Hals und weinte. Dem Vater dankte er, dass er seinen Bruder wieder aufgenommen hat. Und sie feierten fröhlich bis zum nächsten Morgen. Ja, schön wär's. Es hätte so schön sein können. Wieder alle zusammen vereint. Alles gut. Nee. Stattdessen erzählt Jesus das Gleichnis folgendermaßen weiter. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Harte Worte sind das, die der ältere Sohn hier findet gegenüber seinem eigenen Vater. Worte voller Klagen. Man hört Eifersucht und Selbstgerechtigkeit. Man hört Selbstmitleid, man hört Verachtung und vielleicht sogar Hass. Der ältere Sohn klagt sie beide an, seinen Bruder und seinen Vater. Und es platzt nur so aus ihm heraus, wie tief muss er sich verletzt fühlen, dass das jetzt so rauskommt. Was tut sich da auf? Was hat sich da alles angestaut? Was für ein Abgrund, dieses Herz des älteren Bruders. Und was für eine Tragik. Er ist doch beim Vater, aber er ist doch so weit weg von ihm. Ich habe euch das Bild mitgebracht, vielleicht erinnert ihr euch, das Rembrandt gemalt hat, der dieses Gleichnis damit verdeutlichen möchte. Der ältere Sohn steht abseits leicht im Hintergrund, mit einer Kopfbedeckung, festen Stiefeln. Und wie sein Vater trägt er einen langen roten Umhang. Das Gesicht ist leicht nach unten geneigt, die Hände zusammengelegt, auf dem Stock ruhend. Und voller Freudlosigkeit schaut er seinen Vater an. Was für ein Unterschied zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Der Vater beugt sich über den heimgekehrten Sohn, der Ältere steht stocksteif und abseits. Der Mantel des Vaters ist weit und umfangend und der des Sohnes hängt ihm eng am Körper. Die Hände des Vaters sind ausgestreckt und liegen segnend auf dem jüngeren Sohn. Die Hände des älteren Sohns sind eng am Leib zusammengelegt. Das Licht auf dem Gesicht des Vaters durchströmt seinen ganzen Körper. Es umgibt sogar den jüngeren Sohn, als würde es ihn einhüllen. Das Licht auf dem Gesicht des älteren Sohnes ist kalt und erstarrt. Ein großer Unterschied. Man spürt die Distanz. Und man hört die Distanz, wenn der ältere Bruder brutal deutlich sagt, der da, dein Sohn, nicht mein Bruder. Er ist an einer Annäherung offensichtlich nicht interessiert. Bruder und Vater sind Fremde für ihn geworden und es fühlt sich an, als sei er selber Fremder im eigenen Haus. Jede Beziehung ist irgendwie finster. Rembrandt macht hier in seinem Bild den älteren Sohn zum Zeugen des Wiederkehrens des jüngeren Sohns. Das lesen wir in der Bibel so nicht. Er hält sich nicht an den genauen Wortlaut von Lukas, aber dafür an den Geist dessen, was da gesagt werden soll. Rembrandt stellt damit, dass er den Bruder mit ins Bild holt, den Älteren, diesen großen geistlichen Kampf dar. Er malt den älteren Sohn, der sich immer noch für oder gegen diese Liebe entscheiden kann, die ihm angeboten wird. Und da wird es dann deutlich, der ältere Sohn ist genauso verloren wie der jüngere Sohn. Und eigentlich müsste das Gleichnis heißen, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Eigentlich ist es sogar bei dem älteren Sohn, finde ich, noch fast tragischer, denn er ist doch zu Hause, er hat doch alles, aber er erkennt es nicht. Er lebt zwar irgendwie in der Nähe des Vaters, aber er lebt auch im Dunkeln, nicht im Licht. Er scheint das Wesen seines Vaters noch nicht begriffen zu haben und er sieht gar nicht seine unendliche Liebe. Äußerlich ist er ein guter Sohn, man kann ihm nichts vorwerfen. Er macht alles, was ihm gesagt wird, erledigt Tag für Tag seine Arbeit, erfüllt alle seine Pflichten. Aber er ist unglücklich und unfrei, er ist verloren in seiner Bitterkeit, innerlich verkümmert und er ist fern vom Vater, obwohl er doch so nahe ist. Und das Schlimme, man sieht es nicht, es ist nach außen nicht sichtbar, es sieht alles gut aus. Er macht seine Aufgaben und ist da. Was will man mehr? Nach außen alles gut und wenn man nach innen guckt, oh, Abgründe. Liebe Gemeinde, verloren sein ist nicht immer spektakulär oder offensichtlich. Und dieses Verlorensein des älteren Bruders ist so schwer zu greifen, weil er ja eben doch da ist und weil er funktioniert. Er macht alles Dinge, die richtig sind. Er erfüllt seine Pflicht, er ist gehorsam, fleißig, er wird wahrscheinlich respektiert, vielleicht sogar bewundert und gelobt. Nach außen alles makellos, einwandfrei, aber in seinem Herzen, da brodelt es. Und an dieser Stelle wird deutlich, was eigentlich in ihm ist und wie sein Wesen eigentlich ist. Er ist übelnehmerisch, wenn es so ein Wort überhaupt gibt. Er ist stolz, er ist herzlos und egoistisch. Liebe Gemeinde, es gibt viele ältere Söhne und ich schließe mal die Töchter damit ein, die noch zu Hause sind und doch verloren sind, wie dieser ältere Sohn hier im Gleichnis. Ich habe mich so bemüht, mich eingesetzt, warum dankt mir eigentlich nie jemand? Warum lädt mich keiner ein? Oder warum spielt keiner mit mir, könnte man ja fast sagen. Warum beachtet mich keiner, während alle anderen, die sich irgendwie so leicht und lässig daneben benehmen, so viel Beachtung finden? Ich komme immer in den Gottesdienst, obwohl ich auch mal gerne ausschlafen würde oder mich mit Freunden treffen würde. Ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde. Ich sage nie Nein, wenn ich gefragt werde. Warum dankt mir eigentlich nie jemand? Manchmal merken wir gar nicht, wie wir uns in diesen Gedanken verstricken und anfangen, uns genau darüber zu definieren, über unser großes Engagement. Und wir fangen an, uns zu vergleichen mit den anderen, mit denen, die weniger machen, mit denen, die mal nicht da sind. Achtet mal, am besten nur bei euch, nicht bei den anderen, auf Gedanken oder Bemerkungen, die so in diese Richtung gehen. Der kommt aber irgendwie nicht so oft wie ich. Diese Gedanken oder Bemerkungen, die in die Richtung gehen, da merken wir, dass da der ältere Sohn aus uns spricht. Immer wenn wir uns beklagen, wenn wir jammern oder stöhnen oder nörgeln und selbst bemitleiden. Wenn wir tun, was andere von uns erwarten, aber keine Freude dabei haben. Dann ist das der ältere Sohn. Mit dieser Einstellung werden wir die Liebe Gottes im Vaterhaus nicht erleben. Das beides geht nicht zusammen. Wenn unser Herz so voll ist von Negativen, so voller Finsternis, dann passt da das Licht nicht rein. Dann erkennen wir das gar nicht. Zum Vater. Wie reagiert der Vater? Ich lese Lukas 15, Abvers 31. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Was für eine Freude! Der Vater freut sich. Gott freut sich, dass jemand wieder da ist. Und Jesus erzählt ja dieses Gleichnis, um zu beschreiben, wie Gott ist. Gott will, dass wir uns an seinen Tisch setzen, dass wir mit ihm essen und tanzen und fröhlich feiern, mit ihm und miteinander. Das ist das Herz des Vaters. Er sehnt sich nach uns, nach seinen Menschen. Er will uns seine Nähe schenken. Er will uns in seinem Haus haben. Wir haben das vorhin gerade so gesungen, so überzeugt. Willkommen, hallo im Vaterhaus. Gott will uns an seinem Herzen haben. Er will nicht nur Arbeiter. Er will Menschen, die lieben und geliebt werden. Und er will feiern. Ich finde das so ein schönes Bild von Gott, dass Gott feiern will. Das wurde Jesus ja öfter mal zum Vorwurf gemacht, ne? Der säuft und trinkt und macht mit den... Er feiert nur. Feiern gehört zum Reich Gottes. Feiern ist ein Ausdruck des anbrechenden Reiches Gottes. Gott bietet Versöhnung, Vergebung und Heilung, aber er will auch, dass das in uns zum Grund von Freude wird, dass sich das umsetzt, dass es eine Quelle der Freude wird. Gott drängt uns, dass wir nach Hause kommen, in sein Licht. Oder dass, wenn wir zu Hause sind, dieses Licht sehen und wahrnehmen und entdecken und erleben, dass Gott schon längst da ist und dass Gott liebt. Der Vater im Gleichnis will beide Söhne. Der Jüngere ist nicht wichtiger als der ältere Sohn. Der Vater ringt dazu, den älteren Sohn auch zu gewinnen, aber er zwingt nicht. Wie kann man auch jemanden zwingen, zu lieben oder fröhlich zu sein oder dankbar zu sein? Das geht nicht. Wir sind frei, unsere eigene Wahl zu treffen, ob wir lieber im Dunkeln sind oder ins Licht gehen. Wenn das Licht, das schöne, natürliche Licht der Sonne nicht so hell wäre, wird man das wahrscheinlich noch besser sehen. Das auf dem Gesicht des Älteren, da ist ja schon Licht. So nach dem Motto, auch er ist gerufen, im Licht zu leben. Aber man kann ihn nicht zwingen. Gottes Verlangen ist es, uns nach Hause zu bringen, aber er spricht eine Einladung aus, die wir eben selber beantworten müssen. Seine Einladung lautet, was mein ist, ist dein. Der ältere Sohn kann also noch umkehren. Ich würde sogar sagen, er muss umkehren. Ohne innere und äußere Umkehr wird dieser Sohn nicht erfahren, wie es im Haus Gottes wirklich sein kann. Wie es im Vaterhaus sein kann, voller Freude und Liebe und Vergebung. Allerdings können wir uns selber nicht dahin bringen. Wir können uns nicht selber nach Hause bringen. Das Licht für unsere innere Finsteres kann nur von außen kommen, nur von Gott. Vergebung können wir uns nicht selber zusprechen, das kann nur Gott. Jesus selber hat dafür den Weg freigemacht. Durch sein Leben, durch sein Sterben am Kreuz, durch das Überwinden des Todes. Gott hat sich schon längst auf den Weg gemacht. Er sehnt sich, er sucht, er lädt ein in die Gemeinschaft mit sich selbst, in sein Haus und an sein Herz. Aber an uns ist es immer noch, darauf zu reagieren. Gott überträgt uns Verantwortung für unser Leben. Es gibt Dinge, die Gott nicht für uns tut. Die müssen wir selber entscheiden und tun. Wir können selber dazu beitragen, dass wir von Gott gefunden werden und von seiner Liebe geheilt werden. Und ich zähle jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, 5 oder 6 Dinge auf, die ich sehr, sehr wichtig finde dafür. Erstens, sich der eigenen Wahrheit stellen. Wenn wir das, was finster ist in uns, was sozusagen der ältere Sohn ist in uns, verdrängen und das nicht wahrhaben wollen, dann wird sich nichts ändern. Wenn wir nicht wahrnehmen, wo wir bitter geworden sind oder freudlos, dann kann sich nichts ändern. Ich zitiere Anselm Grün, der das so formuliert hat, frei werden wir erst, wenn wir uns der eigenen Wahrheit stellen. Also der eigenen Wahrheit im Sinne von, was bei uns im Moment los ist. Und deshalb müssen wir uns unbedingt einige Fragen stellen. Gibt es das in mir oder wo gibt es das, diese diese Freudlosigkeit oder vielleicht sogar Bitterkeit? Wo muss ich umkehren? Wo erwische ich mich, dass ich eigentlich nur noch klage und negativ denke und gar nicht mehr das Gute erwarte? Oder wo glaube ich, dass ich zu kurz komme? Allen anderen geht's gut und ich? Oder wo vergleichen wir uns und kommen aus diesem Vergleich nicht mehr raus? Das Gute an diesen Fragen ist, dass wir Gott sowieso nichts vormachen können. Der wird nicht enttäuscht sein, der weiß das nämlich schon, wo das so ist. Aber er wartet darauf, dass wir das erkennen und dass wir damit zu ihm kommen. Und vielleicht nicht nur mit ihm drüber reden, sondern am besten auch noch mit einem vertrauten Menschen. Zweitens, das Wesen Gottes erkennen oder verstehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht auf dem ausruhen, was wir von Gott schon wissen und was wir von ihm schon erkannt haben, sondern dass wir Gott immer mehr erkennen wollen. Das Bild, das wir zum Beispiel in unserer Kindheit hatten von Gott, hat sich ja hoffentlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und es kann sich auch noch in unserem hohen Alter, die wir hier so sitzen, die meisten doch Ü50, wenn ich das richtig sehe, da kann sich auch noch was verändern und manchmal muss sich da was verändern. Weil das Bild, das wir uns in den Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, ist manchmal wirklich gemacht und entspricht vielleicht gar nicht mehr dem, wie Gott eigentlich ist. Also lasst uns neu erforschen, wie ist Gott? Wie wird Gott in der Bibel beschrieben? Wie erleben andere Menschen ihn? Wie habe ich ihn schon erlebt? Und was gibt es Neues zu entdecken an Gott? Und welches Bild von Gott muss ich auch einfach mal loslassen? Gott ist immer noch ganz anders. Drittens, Vergleiche und Rivalität aufgeben. Es gibt so eine schöne Frage: Willst du glücklich sein oder Recht haben? Recht haben hilft nicht zum Leben. Schon gar nicht beim Thema Vergebung. Wem wie viel vergeben wird, geht uns sowieso auch überhaupt gar nichts an. Jeder Mensch muss sich vor Gott rechtfertigen, nicht vor uns. Interessant finde ich, dass der Vater sich nicht auf einen Vergleich der beiden Söhne einlässt. Er fängt gar nicht damit an und sagt hier zum älteren Sohn, hier guck mal, der jüngere Sohn hat es auch kapiert. Oder sagt zum jüngeren Sohn, ne, bleib mal wie dein älterer Sohn hier. Er behandelt jeden so, dass deutlich wird, er ist eigen. Ich glaube, dass Vergleichen oft ins Dunkle führt, wenn wir uns miteinander vergleichen. Vergleichen führt ins Dunkle. Lasst uns mit diesem Vergleichen, das uns ins Dunkle führt, aufhören. Dass wir nicht Rivalen werden oder Konkurrenten um die Liebe des Vaters buhlen oder so. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Entscheidung. Ich kann mich dafür entscheiden, das Vergleichen sein zu lassen. Das ist mit einer einfachen Entscheidung nicht getan, aber das ist ein Anfang. Und da wird man sich irgendwann wieder erwischen, dass man doch wieder sagt, aber der, das führt nicht ins Gute. Lassen wir das los und gehen wir damit ins Licht. Und viertens, Vertrauen haben. Natürlich ist Vertrauen etwas, was wächst, aber auch für Vertrauen kann ich mich entscheiden. Vertrauen ist die tiefste Überzeugung, ich glaube dem Vater, dass er es gut meint und dass er mich haben will. Solange ich zweifle, ob ich es überhaupt wert bin, ist es schwierig, gefunden zu werden. Und vielleicht müssen wir uns das manchmal so selber sagen, Gott liebt dich, Maren. Und dann nehmt ihr mal eure eigenen Namen. Um dich zu finden, wird er überall hingehen. Er liebt dich, er möchte, dass du bei ihm zu Hause bist und er findet keine Ruhe, bevor du da bist. Und manchmal muss man gegen diese Worte, diese inneren Stimmen, die einem das Gegenteil einreden wollen, tatsächlich anglauben und Gott darauf festlegen. Du hast gesagt, du liebst mich und ich will das jetzt festhalten und mich auf diese Wahrheit berufen. Ich glaube, dass man das tatsächlich üben kann, dieses Denken. Apropos Denken. Fünftens, seien wir dankbar. Zum Vertrauen muss die Dankbarkeit kommen. Das vorwurfsvolle Klagen, also es gibt Klagen, das Raum haben muss, aber dieses vorwurfsvolle Klagen, das blockiert das Geschenk der Liebe Gottes. Dankbarkeit kann man lernen. Dankbarkeit ist meistens keine spontane Gefühlsregung, sondern eine Haltung. Wir können eine dankbare Haltung einüben und leben. Wir können uns dazu entscheiden. Ich kann mich dazu entscheiden, dankbar auf das zu gucken, was ist, auch wenn ich mich nicht gut fühle. Und es ist unglaublich, wie viel Gelegenheit wir Tag für Tag haben, dieses einzuüben. Nicht, um das Negative zu ignorieren. Das können wir sehen und Gott bringen, aber das Gute dankbar anzunehmen. Danken hat tatsächlich mit Denken zu tun. Wir können darüber nachdenken, was hat Gott mir Gutes gegeben. Ich kann über das Unglück jammern, das mich ereilt hat. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, dankbar zu sein, dass Gott da ist. Und ich glaube, dass das, diese Dankbarkeit in uns dann auch wieder Fröhlichkeit und Freude erweckt. Der ältere Sohn hat verlernt, sich zu freuen. Ja, es ist noch nicht alles gut in dieser Welt. Ja, es gibt viel Leid. Ja, noch nicht jeder Mensch kennt Gott. Ja. Aber es gibt eben auch das Gute. Gott handelt in dieser Welt. Und wir machen das ja oft in Gottesdiensten, dass wir fragen, wo erlebst du Gott? Und wenn wir in diese Welt hinausgucken, Menschen kümmern sich umeinander. Es ist nicht alles schlecht. Das ist totaler Quatsch. Es passiert viel Gutes in dieser Welt. Lassen wir uns nicht anstecken von diesem elenden Pessimismus, der alles schwarz malt und uns damit so in die Finsternis holt. Menschen, die diese Freude Gottes kennen, die leugnen nicht, dass es Finsternis gibt, aber sie wollen nicht darin leben, sie wollen im Licht leben und gucken darauf. Sie behaupten, dass man dem Licht mehr trauen kann und dass das Licht mehr Kraft hat, dass Gott mehr Kraft hat als das Dunkle. Und sie zeigen einander, wo dieses Licht schon leuchtet, wo denn das Gute ist und erinnern einander daran, dass es das gibt, dass Gottes verborgene Gegenwart immer wieder hier aufleuchtet. An jedem Tag haben wir bestimmt hunderte von Möglichkeiten, uns zu entscheiden zwischen Pessimismus oder Freude. Wir haben die Möglichkeit zu wählen, welchem Gedanken gehe ich nach. Wählen wir die Freude. Wählen wir, dass wir im Vaterhaus Gottes sind und auch wirklich da sind am Herzen Gottes. Lasst uns einlassen auf dieses Licht und lasst uns sehr empfindsam, sehr aufmerksam sein auf diese Stimme, auf dieses Klagen und diese Stimmen, die der ältere Sohn so ausspricht, diese Worte. Lasst uns aufmerksam sein, wo wir unzufrieden sind, wo wir Gott Vorwürfe machen, wo wir uns vergleichen. Und dann lernen, schneller zu reagieren und damit zu Gott zu gehen. Damit wir nicht wie dieser ältere Sohn wird, der verloren ist und irgendwie aber in der Nähe Gottes. Das ist doch furchtbar. Lasst uns ältere Söhne und Töchter werden, die im Licht bei Gott leben. Die fröhlich sind und dankbar und vertrauensvoll sich an Gott wenden. Und die sich dann freuen, wenn so ein jüngerer Sohn wiederkommt, der so viel Mist gebaut hat. Lasst uns dann nicht neidisch sein, dass Gott ihm so viel Gnade schenkt, sondern uns einfach mitfreuen. Man merkt an diesen Reaktionen manchmal, dass da was brodelt, wenn wir uns bei sowas nicht mitfreuen können. Aber es ist so dumm, wenn wir das nicht können. Es ist so traurig. Nehmen wir Gottes Einladung an, der dem älteren Sohn sagt, was mein ist, ist doch schon längst dein. Es ist alles für dich. Meine Liebe ist nur für dich. Also auch, also ihr wisst, was ich meine. Gottes Liebe für uns. Lasst uns das glauben und annehmen und ins Licht gehen zu Gott. Amen.